Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Auditorium heute Abend zum Stand des jüdischen christlichen Dialogs. Wir haben ja in den vergangenen 50 Jahren seit der Öffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils theologisch einen weiten Weg hinter uns. Über das Alte Testament waren wir, ich glaube, Pius XII. Das einmal gesagt hat, geistlich alle Semiten. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde das noch einmal neu überdacht, auch natürlich auf dem Hintergrund des Holocaustes. Und dazu haben wir nun Professor Dr. Josef Wohlmuth eingeladen. Er ist Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte Bonn, Emeritus. Er wurde 1938 in Leibstadt geboren, studierte katholische Theologie in Eichstätt und Innsbruck, ein Promotionsstudium in Tübingen, Bologna, Nimwegen, Regensburg und Bonn. 1964 die Priesterweihe, 1980 die Habilitation an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn im Fach Dogmatik. Dann Professor für Theologie und Didaktik an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Köln und dann von 1986 oder 84 an an der Universität Bonn. Er hat sich nicht nur mit seinem Fach Dogmatik auseinandergesetzt, sondern auch schon sehr viel über das Verhältnis zum Judentum gearbeitet, auch einige Veröffentlichungen dort gemacht, und aus diesem Grund haben wir ihn auch eingeladen. Vielen Dank, Herr Professor, dass Sie heute Abend gekommen sind, und dann möchte ich, glaube ich, auch an Sie weitergeben. Vielen Dank.
Sehr herzlichen Dank für diese freundliche Einführung, meine Damen und Herren. Ich darf Sie meinerseits auch ganz herzlich begrüßen an diesem Abend zum Stand des jüdisch-christlichen Dialogs. Ich habe noch auf der Herfahrt überlegt, wir wissen nicht, worüber wir in 10 Jahren sprechen werden. Wenn die Verhältnisse, die im Nahen Orient im Moment sich entwickeln, einen schlechten Ausgang haben, dann wird auch das jüdische und das christliche Verhältnis ein ganz anderes werden. Niemand weiß, wie sich diese Region entwickeln wird. Hoffen wir das Beste und hoffen wir, dass Israel nicht aus der Landkarte verschwindet, wie es viele möchten. Aber zugleich ist uns klar, Israel allein ist nicht das Judentum, sondern das Judentum ist natürlich weltweit verbreitet. Große Teile, größere Teile leben in USA. In Argentinien zum Beispiel gibt es ein ganz starkes Judentum. Die östlichen Länder, das wissen wir, hatten immer ein starkes Judentum, immer auch ein verfolgtes Judentum. Wenn wir also heute über den jüdisch-christlichen Dialog sprechen, und ich vergleiche das mit dem, was wir vor 20, 25 Jahren in dieser Thematik besprochen haben, dann wundere ich mich erstens, dass Sie gekommen sind zu diesem Abend, weil das im Moment wirklich kein Thema mehr zu sein scheint. Wir sind so sehr von anderen Fragen gequält und die politischen Linien haben sich auch bei uns so sehr verschoben, dass der interreligiöse Dialog, der islamisch-christliche Dialog, bedrängend geworden ist. Und ich möchte in keiner Weise den Eindruck bei Ihnen erwecken, als sei dies nicht wichtig, mit dem Islam ins Gespräch zu kommen. Aber nach meiner Überzeugung, und Gott sei Dank stehe ich da nicht allein, nach meiner Überzeugung wird der interreligiöse Dialog, sei es mit dem Islam, sei es mit den fernöstlichen Religionen, sei es mit wem auch immer, nur gelingen wird, wenn das exzeptionelle Verhältnis von Judentum und Christentum einigermaßen verstanden und gelebt wird. In der öffentlichen Debatte, wie gesagt, spielt das im Moment eine geringe Rolle. Ich selbst habe in meiner Arbeit und in meinem Alter einen Punkt erreicht, so habe ich mir hier notiert, wo mir klar wird, entweder wir befassen uns mit den grundlegenden Fragen des Verhältnisses von Judentum und Christentum, oder wir werden von einer Krise in die andere stolpern, und es gibt genügend Anzeichen, dass durch die politischen Belastungen, die vom Nahen Orient auch zu uns herüberschwappen, neue Formen von Antisemitismus und auch von Antijudaismus hervorbringen. Ich habe mir vorgenommen, deswegen die Grundfragen zu bedenken und möchte Sie herzlich dazu einladen, die Schritte ein wenig mitzugehen. Wir haben einige Irritationen hinter uns in den letzten 10, 15 Jahren, die zum Teil mit dem Pontifikat von Papst Benedikt XVI. Emeritus zusammenhängen. Probleme, die große Irritationen hervorgerufen haben. Und ich möchte, ohne ins Detail zu gehen, mit Ihnen zunächst diese Irritation besprechen, die um das Jahr 2008 und danach mit der Formulierung der neuen Karfreitagsfürbitte entstanden sind. Irritationen, die das jüdisch-christliche Verhältnis sehr belastet haben. Ich selbst bin Mitglied des Gesprächskreises Juden und Christen beim Zentralkomitee der Katholiken. Wir treffen uns regelmäßig. Wir haben bisher immer Papiere zustande gebracht, die gemeinsam durchgedacht und verabschiedet wurden. Wir legten immer größten Wert darauf, dass wir gemeinsam sprechen konnten, also unsere jüdischen Gesprächspartner und wir von christlicher, von katholischer Seite haben immer versucht, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Ich glaube, in der Thematik Fürbitte für das Judentum mit der neuen Version von 2008 hätten wir keinen Text zustande gebracht. Und das ist ein Kennzeichen, meine verehrten Damen und Herren, des jüdisch-christlichen Dialogs. In dem Augenblick, wo der jüdisch-christliche Dialog an zentrale Punkte gerät, dann schlägt das sofort auch zurück auf das Selbstverständnis unsererseits. Also ich konnte natürlich verstehen, dass unsere jüdischen Gesprächspartner, als sie den Text gelesen haben, ich habe ihnen abgedruckt, höchst irritiert waren. Sie haben ganz klar gesagt, wir brauchen euch nicht als Beter, die dafür beten, dass wir erleuchtet werden. Wir sind genügend erleuchtet. Wir haben unsere eigene Tradition. Wir sind nicht darauf angewiesen. Und sofort war die Angst wieder da. Ihr betet im Grunde um nichts anderes als um Judenmission. Also, dass wir morgen dann erfahren, ihr kommt wieder auf uns zu und ihr möchtet uns alle wieder taufen. Ist das so? Sind wir so weit gekommen? Oder hat der jüdisch-christliche Dialog eine Basis gefunden, wo man das zumindest ausschließen kann? Ich will Ihnen einen kleinen Einblick geben in diese Fürbitte. Und ich komme später nochmal darauf zurück, wie es um das Problem der Judenmission im Moment aus meiner Sicht, aus theologischer Sicht, aus dem Stand des jüdisch-christlichen Gesprächs steht. Denn das ist ein Problem, das eigentlich Klarheit verlangt. Wir können kein Gespräch mit jüdischen Gesprächspartnern führen unter dem Thema der Angst. Ihr wollt ja im Grunde nur hintenherum, sehr vornehm, aber ganz klar erreichen, dass wir uns zum Christentum bekehren. Muss das sein? Haben frühere Zeiten Recht gehabt, die gesagt haben, ihr könnt gerettet werden, aber nur, wenn ihr euch taufen lasst. Sonst gibt es keine Rettung, haben hochoffizielle Texte der Kirchengeschichte gesagt. Also wie steht es um diese Fragen? Lasst uns beten für die Juden, so ist die Formulierung dieses Textes von 2008, der auf dem Papier steht. Sie können mitlesen, dass Gott, unser Herr, ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus als den Heiland aller Menschen erkennen. Der Streit ging also um die Erleuchtung, weil ja andere frühere Gebete, also aus der tridentinischen Zeit, von der Verblendung der Juden gesprochen haben. Jetzt kommt also die Gegenbewegung, die Erleuchtung. Und sie sollen erkennen. Was heißt erkennen? Heißt das, sie sollen glauben? Oder gibt es eine Zwischenebene, auf der man erkennen kann, dass das Christentum an Jesus Christus als den Erlöser der ganzen Menschheit glaubt, aber nicht bedeutet, wir als Juden müssen diesen Glauben nachvollziehen. Die Fürbitte selber lautet: Allmächtiger, ewiger Gott, der du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und jetzt kommt die entscheidende Version. Und das ist schon eine Frage der Übersetzung. Denn der Text ist ja offiziell nicht übersetzt worden, weil er für den lateinischen Tritus gedacht ist. Gewähre gnädig, dass in dem oder während in der Zeit, in der die Fülle der Heidenvölker in deine Kirche eintritt, ganz Israel gerettet wird. So beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also zunächst, als der Text veröffentlicht wurde, war bei uns im Gesprächskreis größte Aufregung. Und sofort war von jüdischer Seite also eine totale Ablehnung, aber auch viele meiner Kollegen haben gesagt, das ist nicht tragbar. Ich weiß nicht, warum ich einen anderen Weg versucht habe der Interpretation, ob es die Verehrung zu meinem verehrten Lehrer ist oder ob es inhaltliche Gründe sind, das mögen Sie jetzt selber beurteilen, wenn ich einige Gesichtspunkte vortrage. Die Oration selbst ist eine völlige Neugestaltung gegenüber allem bisherigen, was vorgelegt wurde, auch gegenüber der Fürbitte, die 1970 in der normalen Liturgie vorgelegt wurde. Eine Berufung auf die Gemeinsamkeit Abraham, der Vater von Juden und Christen. Die große Zusage Gottes, der Verheißung, die auch dem Volk Israel in Zukunft und immer gelten möge. Und jetzt also ein neuer Text. Warum hat Papst Benedikt ausgerechnet darauf bestanden, diesen neuen Text zu formulieren? Wir haben gesagt, es hätte doch genügt, wenn er den Text von 1970 für alle verbindlich vorgeschrieben hätte. Das war ihm offensichtlich nicht genug. Sie müssen wissen, dass wir im Vorfeld, als das laut wurde, dass hier etwas in der Mache ist, wir uns schon im Gesprächskreis sehr intensiv dafür verwendet haben, dass doch, wenn der alte Ritus anerkannt wird, auf keinen Fall die Fürbitte des alten Ritus für die Juden übernommen werden darf. Das war unser klares Votum. In der Hoffnung, dass vielleicht gar nichts Neues entsteht, sondern dass dann die von 1970 einfach ins Lateinische zurückübersetzt und dann vorgeschrieben würde. Diesen Weg hat Josef Ratzinger nicht beschritten. Und man kann fragen, warum. Er bezieht sich auf zwei neutestamentliche Texte, die von großer Relevanz sind. Ohne jetzt ins Einzelne zu gehen, ist der erste Text aus dem ersten Timotheusbrief, also Paulus Schule, nicht Paulus selber mehr, 1 Timotheus 2,4, wo es heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Man könnte sagen, dieser Satz aus dem ersten Timotheusbrief ist das heimliche Dogma des Zweiten Vatikanums insgesamt. Gott will das Heil aller Menschen, das war die große Überzeugung, mit der die Konzilsväter vor 50 Jahren in das Konzil kamen, beziehungsweise es im Konzil lernten und bei allen möglichen Gelegenheiten diesen Satz immer wieder in verschiedenen Versionen formuliert haben. Also wenn es um Kirche geht, geht es nicht nur um Kirche und um unser Heil, sondern es geht immer um eine Kirche, die steht für das Heil auch der anderen. Wenn es um das Judentum geht, geht es nicht nur um das Judentum, sondern immer um eine Einfügung des Judentums in die Gesamtheit der Heilsbezüge. Und das war offensichtlich Papst Benedikt wichtig, diesen Bezug herzustellen. Gott will das Heil aller Menschen. Also wenn wir das jüdisch-christliche bedenken, dann steht das unter dieser Devise: Gott wendet sich der gesamten Menschheit zu. Und wenn es Auserwählungen besonderer Art gibt, dann um der Gesamtheit willen. Gott will das Heil aller Menschen. Einer ist Gott, heißt es dann in diesem Text, wenn man ihn weiterliest, im 1. Timotheusbrief 2,5. Einer ist Gott. Und dann wird sofort ergänzt: einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, achten Sie auf diese auffällige Formulierung des Briefes, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld dahingegeben hat für alle. Meine verehrten Damen und Herren, es ist völlig klar, und der jüdisch-christliche Dialog wäre völlig irreführend, wenn man vormachen würde, die Christen, die christliche Theologie, stellt Jesus Christus und den Glauben an ihn zur Disposition. Das wissen auch unsere jüdischen Gesprächspartner. Und ich bin sehr froh, dass ich eine Zeit des jüdisch-christlichen Dialogs erlebt habe, wo man gerade um diese zentralen Fragen sich bemüht hat. Ich kann mich noch sehr gut an eine Klausurtagung in München erinnern, wo also die Jesusfrage im Vordergrund stand. Und jetzt nicht nur die Jesusfrage im Sinn, dass man sich an Jesus von Nazareth als den Juden erinnert, sondern an Jesus als den Christus, als den Messias, als den Erlöser der Welt, haben unsere jüdischen Gesprächspartner gesagt: wir sehen, dass es euch ganz wichtig ist, aber verstehen können wir das nicht. Verstehen können wir das nicht. Also sie respektieren, dass wir das für wichtig halten, aber sie können es nicht verstehen und schon gar nicht mitvollziehen. Und wenn die Fürbitte darum beten würde, dass das Judentum an Jesus, den Christus, glaubt, wäre das Judentum völlig überanstrengt. Es müsste sich selbst aufgeben. Wenn dies zutrifft, nimmt der neue Gebetstext allerdings eine gehörige Interpretation vor in Bezug auf eine andere Stelle, auf eine zweite Stelle, die nicht weniger wichtig ist, jetzt aus dem genuinen Paulus, aus dem Römerbrief, Kapitel 11, 25, 26. Dort heißt es: damit ihr euch nicht auf eigene Einsicht verlasst, schreibt Paulus, sollt ihr dieses Geheimnis wissen: Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben, dann wird ganz Israel gerettet werden. Darauf bezieht sich offensichtlich der zweite Teil der Fürbitte: gewähre, dass in dem, während, in der Zeit, da die Fülle der Heiden oder die Heidenvölker überhaupt in deine Kirche eintritt, ganz Israel gerettet werde. Also Paulus ist der Überzeugung, dass das Judentum als Ganzes, das ist seine Überzeugung Anfang der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre, als er den Römerbrief schreibt, das Judentum als Ganzes nicht zu gewinnen sein wird für Jesus Christus. Das ist ihm klar geworden. Er hätte jetzt sagen können oder schreiben können: dann sind eben alle verloren. Er schreibt das genaue Gegenteil. Wenn man in Kapitel 9 anfängt, dann sagt er, das Judentum hat alle großen Themen der Offenbarung für sich und behält es auch für sich, nämlich den Glauben an Gott, die Tora, die Liturgie und alles, was dazugehört. Das ist das Judentum. Wie es Paulus sieht, er kommt selber aus dem Judentum, er hat sich immer als Jude verstanden, eben als einer, der zu Jesus gefunden hat und als Jude Christus gläubig geworden ist. Worum betet nun diese Oration? Während die Kirche sich in ihrer Zeit allen Völkern zuwendet und sie versucht zu gewinnen zum Glauben an den einen Gott und den einen Erlöser, Jesus Christus, während dies die Kirche mit den Völkern zu tun hat, das ist ihr Auftrag, jetzt interpretiere ich, wird Gott dafür sorgen, dass unabhängig von der Kirche ganz Israel gerettet wird. Das heißt also, ohne Eingriff der Kirche, ohne Mission der Kirche. Und wieso kann Paulus das schreiben? Weil Paulus als studierter Jude, er war Schriftgelehrter, natürlich die Bibel so viel wie auswendig kannte, sei es in hebräischer, sei es eher in griechischer Version, Septuaginta, dass Gott Versprechen gegeben hat diesem Volk. Und wenn Gott ein Versprechen gibt, dann steht das. Da ist absoluter Verlass drauf. Und wenn Gott versprochen hat, dass er zu diesem Volk steht, dann wird er auch dann dazu stehen, wenn dieses Volk an Jesus nicht glaubt und nicht zu Jesus findet. Er wird einen anderen Weg finden für das Heil, und zwar für das Heil ganz Israel, Pas Israel, Sothesetai, heißt es im griechischen Text, zu finden. Die Rettung also ganz Israels durch Gott und die Rettung der Völkerwelt durch die Verkündigung der Kirche gehören eng zusammen. Es geht um den einen Gott. Es geht um den einen Gott und dessen Zuwendung zur Menschheit in differenzierter Form. Anders bezüglich des Judentums, anders bezüglich der Völker, also uns. Wir sind nicht geborene Juden oder Juden geworden, sondern wir kommen aus der Völkerwelt. Man muss nicht allzu lange in Israel leben, um das auch körperlich zu fühlen, dass man nicht Jude ist, sondern eben aus einer anderen Welt kommt. Und obwohl dies verschieden ist, gehören wir innerlich, ja sogar innerlich zusammen, aufgrund der Treue Gottes. Auch dann also, wenn Juden zu dieser Erkenntnis, dass Jesus Christus der Erlöser der Welt ist, nicht kommen können, steht über ihre Geschichte das Wort der Treue Gottes. Als ich das mir klar machte, dass die Fürbitte im Haupttext so zu verstehen sei, habe ich geschrieben, und das möchte ich auch wiederholen hier, dann ist dieses Gebet, diese Formulierung der Karfreitagsfürbitte durch Papst Benedikt XVI. Das erste Gebet der Christenheit, das anerkennt, ganz Israel ist im Heil, wird gerettet werden. Ich lasse es dahingestellt, was es bedeutet. Man müsste jetzt den Römerbrief insgesamt die Umgebung entsprechend interpretieren. Das würde sehr, sehr weit führen. Ich lasse es mal bei dieser thesenhaften Interpretation meiner Lesart. In der Zwischenzeit hat sich ein lieber Kollege aus Tübingen, Michael Theobald, ein mir gut bekannter, fast freundschaftlich verbundener, sehr kritisch mit meiner Auslegung dieser Fürbitte auseinandergesetzt. Ich habe seine Interpretation nochmal gelesen und kann feststellen, dass bei aller Differenzierung wir dennoch in folgenden Punkten völlig übereinstimmen. Auch Michael Theobald, er ist Exeget, Neutestamentler, hat einen großen Kommentar zum Römerbrief geschrieben, also kennt natürlich Paulus viel besser als unser einer, als armer Dogmatiker, der ganz andere Texte auch eben im Kopf zu haben hat. Erstens, ganz Israel kann auf Rettung hoffen, weil Gott zu seinen Verheißungen steht. Also Paulus kann sagen, alle haben gesündigt und allen wendet sich Gott in seiner Gnade zu verschiedener Zeit verschieden. Also in der vorchristlichen Zeit, so ist die Interpretation von Paulus, in der vorchristlichen Zeit waren die Juden eindeutig die Bevorzugten. Jetzt scheint es so, wenn sie den Glauben an Jesus nicht finden, sind sie zunächst mal zurückgestellt. Also Paulus verwendet da das Wort der Verstockung. Nicht, dass sie so boshaft sind, heißt das, oder so blind oder so hirnverbrannt, sondern es das heißt, Gott, so wie er Pharao verstockt hat, dass Israel nicht aus der Knechtschaft befreit wird, so verstockt er Israel und geht den Umweg über die Völkerwelt, um dann zu Israel zurückzukommen. Am Ende steht das Erbarmen über alle. So in Römer 11, 32. Also, ganz Israel kann auf Rettung hoffen, weil Gott zu seinen Verheißungen steht. Das ist auch die Überzeugung von Theobald. Zweitens, es gibt keinen heilsleeren Raum für das Judentum der jeweiligen Gegenwart. Das ist ein kritischer Punkt, weil man natürlich sagen könnte, wenn am Ende der Zeiten, das ist eine gängige Interpretation des Römerbriefes, wenn am Ende der Zeiten, also am jüngsten Tag, das Judentum gerettet wird, ne? Was ist dann in der Zwischenzeit? Was ist mit den Juden der 2000 Jahre, die jetzt liegen? Was ist mit den Juden der vorchristlichen Zeit? Sind die leider zu früh geboren gewesen? Oder muss man sagen, nein, diese Zusage, dass ganz Israel gerettet wird, gilt natürlich auch für das heutige und das gegenwärtige und das Judentum aller Zeiten. Es gibt keinen, so schreibt Theobald, keinen heilsleeren Raum für das Judentum der jeweiligen Gegenwart. Da stimme ich voll damit überein. Und drittens, die Kirche ist für die Rettung Israels nicht die zuständige Instanz. Judenmission ist nicht der Auftrag der Kirche. Dieses Problem werde ich zurückkommen. Der zweite Punkt, den ich anschneiden möchte, ich muss fast ein bisschen auf die Uhr gucken, dass ich einigermaßen mit dem, was ich mir vorgenommen habe, auch durchkommen kann. Der Streit um die Jesus-Interpretation ist natürlich ein wahrscheinlich nie endender Streit zwischen Judentum und Christentum. Josef Ratzinger, ich beziehe mich nochmal auf seine Jesus-Bücher, Jesus von Nazareth, also erster und zweiter Band, hat den jüdisch-christlichen Dialog, manche meinen, beschädigt, ich denke eher beflügelt. Es ist auch von jüdischer Seite wohl beachtet worden, was Ratzinger in diesen beiden Büchern geschrieben hat. So hat etwa Jakob Neusner, ein großer Gelehrter, amerikanischer Provenienz, also jüdischer Gelehrter, ich habe ihn einmal kennengelernt, einen Vortrag in Bonn, nach dem Erscheinen des zweiten Bandes, Jesus von Nazareth, einen beachtlichen Beitrag geschrieben. Im Hintergrund steht die Frage, ob ein Jude der Gegenwart damit zufrieden sein könnte, wenn Jesus auf das Jüdische so reduziert würde, dass von der Christologie gar nichts mehr übrig bliebe. Es ist nun interessant, dass also er von jüdischer Seite sagt, und so hat er auch das Buch geschrieben, der Rabbi spricht mit Jesus, anhand des Matthäusevangeliums. Und das Matthäusevangelium als einen fertigen Text gelesen, also etwas im Sinn einer kanonischen Schriftlesung, und gesagt, was da steht, muss man zumindest zur Kenntnis nehmen. Hier in der Stellungnahme zum zweiten Band sagt Neusner, das, was in der christlichen Theologie passiert, ist eigentlich eine Demontage Jesu des Christus. Und man meint, man findet zum wahren Jesus, zum historischen Jesus und findet in Wirklichkeit einen sogenannten jüdischen Jesus. Wer weiß, was das Judentum damals genau war oder die Judentümer von damals. Besser ist es, wenn man die Evangelien als bare Münze nimmt und Jesus als den Messias, so wie er dort beschrieben wird und wie dort an ihn geglaubt wird, anzunehmen. Und Neusner schreibt deswegen über die historisch-kritische Interpretation sehr kritisch: Kein historisches Forschungsunternehmen spricht über sich selbst so unaufrichtig wie die Erforschung des historischen Jesus. Er sagt, die historisch-kritische Arbeit ist sich nicht bewusst ihrer eigenen Prämissen. Sie bedenkt nicht, was sie eigentlich erforscht. Sie bedenkt nicht, was das bedeutet, wenn man meint, ein historisches Jesusbild entwerfen zu können und dadurch alle neutestamentlichen Schriften unter Kritik zu stellen und das als die bare Münze zu nehmen und de facto, und das hat ja schon Albert Schweitzer zu Beginn des 20. Jahrhunderts gezeigt, de facto bleibt ein Jesus von Nazareth übrig, der jeweils die Vorstellung der betreffenden Forscher ist, aber nicht der historische Jesus. Bekanntlich hat also Papst Benedikt in seinem ersten Band mit diesem besagten jüdischen Forscher, Jesus von Nazareth, einen inzwischen berühmten Dialog geführt. Ein Rabbi spricht mit Jesus, ist die Vorlage gewesen. Ein Büchlein von 1993, immer noch sehr lesenswert, von Neusner geschrieben. Man hat sich gefragt, warum der Papst gerade dieses Büchlein zum Gespräch ausgewählt hat. Einer der Gründe, wenn ich recht urteile, wird darin zu sehen sein, dass Ratzinger eine Bibellektüre betreibt, die auch Neusner oder Neusner, wenn man ihn Englisch ausspricht, in der Praxis umgesetzt hat, indem er nämlich das ausgewählte Evangelium nach Matthäus nicht auf Schichten hin untersucht, um möglichst einen historischen Jesus auszugraben, sondern den Jesus des Evangelisten zum Gesprächspartner wählt. Das hat allerdings folgende Konsequenz. Neusner kommt zu dem Ergebnis, Matthäus stellt einen Jesus vor, eindeutig als Messias, als Sohn Gottes, als er das Reich Gottes verkündet hat und so weiter und so weiter. Das habe ich zu akzeptieren. Wie stelle ich mich dazu als Jude? Man beachte folgenden fingierten Dialog zwischen einem jüdischen Tora-Gelehrten und dem Ich des Schriftstellers Neusners. Zitiere. Und dies, fragt der Tora-Gelehrte, hatte Jesus der Gelehrte zu sagen? Nicht genau, aber ungefähr, antworte ich. Er, Tora-Gelehrte, was hat er weggelassen von der Überlieferung, von der Tora? Neusner antwortet, nichts. Er, was hat er dann hinzugefügt? Und jetzt sagt Neusner, sich selbst. Und das stellt Neusner vor die Frage, könnte ich dem jemals folgen? Und das Fazit seines Buches in aller Freundschaft ist, ich bleibe bei der Tora und bei Mose. Alles, was Jesus bezüglich seiner Person und was er über ihn sagt, über sich sagt, Matthäus zu lesen gibt, dem kann ich nicht folgen. Es gibt einen anderen jüdischen Gelehrten und ich stelle fest, dass eine gewisse Wende auch in der jüdischen Gelehrtheit stattfindet. dass nämlich jüdische Gelehrte, Torah-Gelehrte, also wirklich Fachleute, anfangen, die neutestamentlichen Texte zu lesen und zu interpretieren. Einer ist Neusner, ein anderer ist Daniel Boyarin, auch ein amerikanischer Gelehrter, ein kleines Büchlein geschrieben, wo er große Werke zusammenfassend vorstellt. The Jewish Gospels, The Story of the Jewish Christ, das jüdische Evangelium, die Geschichte vom jüdischen, nicht Jesus, sondern vom jüdischen Christus. Und Boyarin entwickelt in seinem Werk, dass man das Neue Testament überhaupt nicht versteht, wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, die messianische Idee hat nicht Jesus entwickelt, sondern sie war bereits entwickelt. Die Rede vom Menschensohn hat nicht Jesus erfunden, sondern sie war bereits bei Daniel geschrieben und so weiter. Und das fasziniert diesen Gelehrten Boyarin und er verfolgt die Geschichte weiter und sagt, nur weil in den neutestamentlichen Texten, in den Evangelien zumal, diese Elemente der vorchristlichen Bibel aufgenommen sind, lohnt es sich überhaupt, damit ins Gespräch einzutreten und die Gemeinsamkeiten viel weiter zu führen als die Trennung. Also wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus als den Messias, muss er noch nicht aus dem Judentum heraus katapultiert werden. Das kann er sagen, wenn er alttestamentliche Texte auf Jesus anwendet. Oder wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus als den Sohn Gottes, dann kann er das auch als Jude noch sagen. So weit geht Boyarin, der ein konservativer, also eher ein traditioneller Jude ist und eine erstaunliche Forschung vorgelegt hat. Von daher ist die Frage also nach der Jesus-Interpretation eine bedrängende Frage und wir dürfen uns nicht wundern, wenn jüdische Gelehrte das Neue Testament lesen, auf ihre Weise interpretieren. Ich wundere mich eher, dass ich durch deren Leseweise als christlicher Theologe so viel von mir selber lerne. Das wundert mich. Und deswegen lese ich das mit großem Gewinn und mit Begeisterung. Das könnte man auch ausführen, was die Annäherung im Verständnis der Liturgie betrifft. Also es hat sich natürlich weitgehend herumgesprochen, dass das Abendmahl Jesu ein Paschamahl nach den synoptischen Traditionen darstellt und dass das der jüdische Hintergrund weitgehend übernommen wurde von der christlichen Liturgie. Also jetzt nicht nur bezüglich Brot und Wein, sondern vor allem auch bezüglich der großen Gebete, der großen Dankgebete, der Beracha. Und deswegen findet sich auch ein interessantes Kapitel im zweiten Band des Jesusbuches bei Josef Ratzinger, Entschuldigung, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, wo er genau auf diese Frage eingeht, wie verstehen wir unsere eigene Theologie der Eucharistie, also des Abendmahls, wenn wir wissen, dass einerseits die Synoptiker sagen, das sei ein Paschamahl gewesen, dann würden die Juden sagen, dann war es ein Sedermahl. Und Johannes, der vierte Evangelist, weder ein Abendmahl überhaupt berichtet, noch wenn er es berichten würde, es wahrscheinlich ein Paschamahl genannt hätte. Wie kann das sein? Das ist eine historische Streitfrage, die seit 30, 40 Jahren verhandelt wird. Hat Jesus ein Paschamahl gefeiert? Und wir dachten immer, wir wüssten, wie ein Paschamahl um das Jahr 30, unsere Zeitrechnung, gefeiert wurde. In der Zwischenzeit haben Autoren wie Günter Stemberger, der emeritierte Judaist in Wien, gesagt, wenn wir überhaupt historisch etwas wissen, wie ein Passchamahl oder ein Abendmahl gefeiert wurde, dann sind die ersten, die frühesten Quellen die neutestamentlichen Texte. Das hat mich auch ungeheuer erstaunt, weil ich auch von meiner Sozialisation her eben gedacht habe, man muss die rabbinischen Texte lesen und da kann man erfahren, wie die Juden Abendmahl oder Sedermahl gefeiert haben. Und Jesus hat es genauso gemacht. In Wirklichkeit erfahren wir, worin das Abendmahl in der jesuanischen Interpretation und in der christlichen Tradition ausgesehen hat. Mehr vom jüdischen Abendmahl als von dem, was dann in späteren Traditionen, in der Mishnah, in Talmud, vom jüdischen Mahl erzählt wurde. Allerdings ist die Forschung in der Zwischenzeit auch weitgehend noch ein großes Stück weitergekommen, indem man nämlich feststellen kann, dass die Mahlfeiern im gesamten Nahen Orient, im gesamten Mittelmeerraum, also quer über alle Grenzen hinweg und quer auch über die Religion hinweg, gemeinsame Bestandteile hatten. Wobei das die jüdische Tradition ohne Zweifel ein Element besonders hervorhob, nämlich das Brotbrechen und vor allem das Brotbrechen, damit beginnt ein Mahl, und das Kelchtrinken, damit schließt das Mahl. Und beides ist jeweils mit einem Dankgebet verbunden. Das kann wahrscheinlich die Gemeinsamkeit gewesen sein, aber wir wissen es letztlich nicht. Eigenartigerweise ist es so, dass das Johannesevangelium, das eben keine Einsetzungstexte hat und keine Abendmahlsberichte überliefert, zwar im 6. Kapitel über die Eucharistie spricht und schreibt, allerdings aus der Wüstentradition, also das Manna ist die Eucharistie, das neue Manna, das Lebensmanna ist die Eucharistie. Aber es ist nicht die Eucharistie in dem Sinn eines Mahles mit Brotbrechen und mit Kelchtrinken. Und von daher kann Johannes sagen, es ist auch nicht an dem Abend gefeiert worden, wo die Synoptiker sagen, das war ein Abendmahl im Sinn des Paschamahles. Und zwar deshalb, weil bei Johannes Jesus stirbt zu dem Zeitpunkt, an dem im Tempel von Jerusalem die Paschalämmer geschlachtet wurden. Und dann kann das Abendmahl nicht ein Paschamahl sein. Ratzinger bespricht diese ganzen historischen Fragen in einer großen Gelehrtheit. Ich kann mich auch an die Vorlesung erinnern, schon vor 40 oder gut 40 Jahren, die er in Tübingen gehalten hat, wo er diese Fragen auch schon vor Augen hatte. Aber er kommt zu der Überzeugung, dass diese Abendmahlstradition etwas Neues hinzufügt zu allem, was jüdisch in irgendeiner Weise vorgegeben ist. Und das, was wirklich das Neue ist, das ist just das, was das Johannesevangelium bezüglich der Osterlämmer sagt und was Paulus in einem eigenartigen Wort, das wie aus heiterem Himmel kommt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, 7, sagt, wo Paulus schreibt, schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn unser Pascha ist getötet worden, nämlich Christus. Also Paulus interpretiert ebenfalls die Schlachtung der Osterlämmer auf Jesus Christus hin. Und das ist ein Element von großem Gewicht, weil wir natürlich, wenn wir Mahl denken, immer an das gemütliche Zusammensein und das Essen und Trinken und das sich sättigen denken, aber nicht an den Preis, den jedes Mahl kostet, nämlich dass, sei es Tierleben, sei es Pflanzenleben oder was auch immer zur Verfügung steht. Und Paulus schreibt, das, was wir da essen und trinken, Das ist das neue Pascha, nämlich Christus selber, der sein Leben hingegeben hat. Der jüdische Theologe Walter Homolka hat sich mit dieser These bei Ratzinger bekanntermaßen kritisch, sehr kritisch auseinandergesetzt. Er meint in seinem Beitrag im Sammelband der Jesus des Papstes, Papst Benedikt habe in diesem Kapitel über das Abendmahl etwas völlig Neues gesehen, was aus dem Jüdischen überhaupt nicht hervorgehe. Hier werde das Jüdische epochal umgedeutet. Jesus aber sei sehr viel jüdischer gewesen, als ihn die nachfolgende Generation gezeichnet habe. Also Sie merken, hier kommt wieder die Jesusfrage herein, auch in diese Debatte. Also jetzt Homolka seinerseits, ein sehr gelehrter Theologe, ich kenne ihn sehr gut aus vielen Treffen und vielen Diskussionen. Wenn Ratzinger das Neue so stark betont, ist das neue Osterlamm, das neue Paschalamm, dann löst er sich von dem jüdischen Jesus und macht diesen Jesus zu etwas, was er in Wirklichkeit gar nicht war. Das ist eine nachträgliche Interpretation, kurz gesagt. Und Homolka weiß um die Altersbestimmungen der neutestamentlichen und der rabbinischen Texte natürlich. Ob man aber wegen der Akzentsetzung, die Papst Benedikt herausarbeitet, schon sagen kann, er reduziere Jesus auf einen irgendwie unklaren kulturellen jüdischen Hintergrund, weil das Neue eine solche Dimension erhält, eine solche Dominanz bekommt, dass das Überkommene erdrückt oder gar ausgemerzt wird, das sei dann dahingestellt und der Diskussion überlassen. Ich frage jedenfalls zurück, ob die Bereitschaft Jesu, sein Leben hinzugeben und so an die Stelle des Paschalammes oder der Paschalämmer zu treten, nicht ebenso nur verstanden werden kann, wenn man es ganz jüdisch versteht. Wer hätte von uns oder in der damaligen Welt, in Ägypten oder wo auch immer, oder in Afrika oder in Europa, die Schlachtung von Lämmern in Verbindung bringen können mit dem Tod Jesu? Das ist ein ganz jüdischer Gedanke, der hier auftaucht, so dass ich gegen Homolka eben sagen würde, durch diese Interpretation wird Jesus nicht hochgejubelt, sondern er wird in das Jüdische, in die jüdische Tradition hineingestellt, allerdings in eine jüdische Tradition, die uns eher problematisch erscheint. Also durch den Tod das Leben zu bringen, ist keine leichte Angelegenheit. Entsprechendes und noch mehr wäre zu sagen über das jüdische Fest der Versöhnung. Das ist im Moment ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv befasse. Das Versöhnungsfest ist das Hochfest des Judentums bis zum heutigen Tag. Es gehört zu den großen Herbstfesten, also Rosh Hashanah, das Neujahr, und dann nach 10 Tagen der Versöhnungstag, das Versöhnungsfest, und nach wieder einigen Tagen das Sukkot, das Laubhüttenfest, und dann kommt noch Simchat Torah, und dann sind die jüdischen Feste im Herbst vorbei. Rosenzweig, der große jüdische Gelehrte, hat geschrieben, das Christentum hat eigentlich alles Liturgische aus dem Judentum übernommen, aber es kennt kein Versöhnungsfest. Ein Yom Kippur gibt es im Christentum nicht. Das ist auch ein Punkt, der eine große Diskussion verdient. Und zwar deswegen, weil wiederum kein Geringerer als der Apostel Paulus an einer entscheidenden Stelle etwas früher im Römerbrief, also später im Kapitel 9 bis 11, denkt er explizit über das Verhältnis von Judentum und Christentum nach, in dem vorher genannten Sinn, im 3. Kapitel bereits schreibt, dass Gott Jesus hingestellt habe als Hilasterion durch sein Blut. Und das Wort Hilasterion, ist ein griechisches Wort, heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, als Sühnendes oder, wenn man den hebräischen Text im Hintergrund hat, als Kaboret. Und Kaboret ist ein Wort, das in der hebräischen Bibel verwendet wird für die Einrichtung des Allerheiligsten im Tempel. Im Allerheiligsten des Tempels ist die Bundeslade aufbewahrt. Allerdings, man muss präziserweise dazu sagen, des ersten Tempels. Bei der ersten Zerstörung des Tempels ist das alles verloren gegangen. Aber die Erinnerung ist geblieben. Und über der Bundeslade war eine Bedeckung aus Gold angefertigt. Und daneben standen oder schwebten die Engelgestalten, also Seraphim. An diesen Ort trat zur Zeit des zweiten Tempels, also bis in das Jahr, also auch in die Zeit Jesu herein, der hohe Priester an einem Tag im Jahr, nämlich am Yom Kippur, mit dem Blut der geschlachteten Opfertiere, in diesem Fall des Stieres oder eines Schafes oder eines Widders, und besprengte das Blut an diese Bedeckung der Bundeslade. Dazu gehört noch sehr vieles, was ich jetzt weglasse. Das heißt, damit verbindet er, der hohe Priester, und die Mishnah interpretiert es dann entsprechend auch, die Bitte, wenn ich als Stellvertreter des gesamten Volkes so vor dich, vor Gott, hintrete und zum einzigen Mal im Jahr den Namen Adonai Yahweh ausrufe, dann wende du dich bitte diesem Volk zu und verzeihe ihm. Die große Bitte um Vergebung aller Sünden, vor allem der Sünden, die das Gottesverhältnis betreffen. Und Paulus sagt, und der Hebräerbrief wird das dann noch weiterführen, das, was im Tempel zur Zeit der hohen priesterlichen Gegenwart möglich war, das ist eigentlich nun neu zu interpretieren. Jesus Christus ist durch seinen Tod in das Allerheiligste des Tempels eingetreten, nicht mit fremdem Blut von Tieren, sondern mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Blut. Und davon leben wir im Glauben. Das hat Gott vor uns hingestellt. Und damit also eine Versöhnung seinerseits angeboten, wie sie intensiver nicht sein kann. Und das prägt den Glauben. Auch hier ist es so, meine verehrten Damen und Herren, dass natürlich zunächst einmal der Hebräerbrief als völlig antijüdisch gelesen wurde. Also hier wird alles ersetzt. Es gibt keinen hohen Priester mehr, dahin wird Jesus gestellt. Obwohl man wusste, dass Jesus ja blutiger Laie war. Er hätte niemals in seinem Leben das Allerheiligste betreten dürfen. Und dennoch wird sein Sterben in diese Tradition hineingestellt und so ausgelegt, dass gesagt werden kann, er ist jetzt der Ort der Sühne für die gesamte Menschheit vor Gott. Der Hebräerbrief sagt, er steht stellvertretend vor Gott. Er ist in einen Tempel eingetreten, das Allerheiligste eines Tempels, der nicht mehr von Händen gebaut war, und tritt für uns ein. Er ist der Anführer unseres Glaubens und dessen Vollender. Und wenn man hier nun wieder die jüdische Forschung mit einbezieht, und es gibt große Arbeiten über den Yom Kippur von jüdischer Seite, dann ist eben interessant, dass sie nun auch versuchen zu lesen, wie kommt Paulus darauf und wie kommt der Hebräerbrief darauf, das so zu interpretieren. Und siehe da, ein Interpretationsprozess jüdischerseits war schon vor der Entstehung der neutestamentlichen Texte im Gang. In Ägypten zum Beispiel, da gab es keinen Tempel. In Alexandrien, der großen Stadt, wo also Hunderttausende von Juden gelebt haben, mit einem großen Gelehrten, viele von Alexandrien, er schreibt, der Yom Kippur ist jeder Tag. Und an jedem Tag treten wir sozusagen, wir nun selber, die Juden, anstelle des hohen Priesters. Also jeder von uns ist hoher Priester tritt vor Gott hin und bringt sein Leben und stellt es Gott zur Verfügung. Also ein Interpretationsversuch ohne Tempel, ohne die große Liturgie, aber mit dem Gedankengut des Tempels. Also auch für Philo war natürlich klar, er würde nie den Tempel einreisen. Er würde nie die Opfertradition im Tempel beenden. Aber er weiß, unter anderen Umständen muss man den Glauben anders leben können. Und das wird nun eben auch zugegeben, dass die Jesusgemeinden hier einen Weg gegangen sind. Ich sage, der Hebräerbrief ist die erste von christlicher Seite unternommene Interpretation des Yom Kippur nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Der Hebräerbrief stammt etwa aus 90 bis 100 und nimmt genau diese Tradition auf. Und auch hier ist es so, habe ich jetzt gerade die letzten Tage noch in einem großen Werk gelesen, auch hier ist es so, dass diese Interpretation Jesu als des hohen Priesters, der in das Allerheiligste Gottes eintritt, sich das spätere Judentum oder das Judentum nach 90, also nach dem Hebräerbrief, sich damit auseinandergesetzt hat und seinerseits Interpretationen vorgenommen hat, die in die Richtung dessen gingen, was der Yom Kippur sein kann. Und wenn man heute den Yom Kippur mitfeiert, dann ist natürlich kein Opfer mehr gefeiert. Es ist keine Schlachtung mehr vorgenommen. Und das Judentum ist eine opferlose Religion. Es hat aber lange, fast Jahrhunderte gedauert, bis man mit der Frage fertig war, was jetzt am Yom Kippur? Und Rosenzweig war einer, der den Yom Kippur ganz ins Zentrum gestellt hat, weil er nämlich am Yom Kippur in einem Besuch in Berlin eine Erfahrung gemacht hat, dass die Gemeinde am Yom Kippur ein einziges Mal im Jahr kniet, so wie die Gemeinde früher im Tempel oder gar auf das Angesicht fällt. Und das hat Rosenzweig so innerlich berührt, dass er gesagt hat, er war gerade am Überlegen, ob er zum Christentum übertritt. Jetzt weiß ich, wohin ich gehöre. Das Judentum ist die Religion der Unmittelbarkeit zu Gott. Ich würde gern darüber streiten, es wäre auch ein ganz zentrales Thema, also nicht ein Randthema, sondern ein ganz zentrales Thema, wie wir jüdischer und christlicherseits die Unmittelbarkeit, das Stehen zu Gott in höchster Realität, in gewissem Schrecken auch. Also das Volk, das den Yom Kippur in Jerusalem mitgefeiert hat, hat gebebt draußen, hoffentlich kommt der hohe Priester wieder lebendig heraus. Nicht, dass ihn der Schlag trifft. Ne? Weil die Anwesenheit Gottes nicht eine spielerische Angelegenheit ist. Und man muss damit rechnen, es kann etwas geschehen. Also es ist eben mit Furcht und Schrecken der Schritt zu tun. Das hat Rosenzweig sehr, sehr stark, also fast körperlich erlebt. Ich komme zum nächsten Punkt und möchte das bestätigen oder bekräftigen, was im ersten Punkt schon angedeutet wurde. Der gegenwärtige Streit um die Judenmission müsste eigentlich überwunden sein, aber er ist nicht überwunden. Immer wieder gibt es Gruppierungen fundamentalistischer Art, mal von den unseren Rechten, äußerst Rechten, mal ganz abgesehen, die sagen, nein, wir müssen die Juden missionieren. Die Apostel haben das getan, also wir müssen es auch tun. Der Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee hat im Jahr 2007 einen Text herausgebracht, der nach einer Bestandsaufnahme dessen, wie Juden und Christen in Deutschland miteinander zu leben versuchen, folgende zwei Grundsätze formuliert, die das Problem der christlichen Judenmission zur Sprache bringen. Diese zwei Sätze heißen: Jesus Christus ist nach christlichem Bekenntnis das Ja und Amen der unwiderruflichen Treue Gottes zu Israel und der ganzen Welt. Das ist unsere Überzeugung. Der zweite Satz, notwendigerweise hinzugefügt: Dennoch gibt es und jetzt betone ich das nochmal, um der Treue Gottes willen, dieses einen und selben Gottes willen, ein Heil für Israel, auch wenn es nicht an Jesus als den Christus glaubt. Das hat ziemlich Ärger hervorgerufen, auch in unserer Kirche. Also wir wurden mehr oder weniger beim Wort genommen. Es kam ein ziemlich scharfer Brief aus Rom von Kardinal Kasper. Kardinal Kasper hat später dann auch in einer Konferenz mit Rabbinen die Frage mehr oder weniger offen gelassen. Aber ich glaube, er ist nach wie vor nicht so ganz überzeugt von der These, die wir vertreten. Und deswegen haben wir versucht, noch eine Arbeit nachzureichen, die allerdings zugleich auch ein dickes Grab geworden ist. Das Heil der anderen Problemfeld Judenmission aus verschiedensten Sichtweisen. Wir wollten eine wirkliche Diskussion noch einmal hervorrufen. Wir wollten den exegetischen Sachverhalt prüfen. Wir wollten auch die Konzilstexte nochmal genau lesen. Ich selber habe eine Interpretation der Texte, wo das Judentum nicht in Nostra Aetate, sondern in der Kirchenkonstitution vorkommt, vorgenommen. Ich glaube, man kann sagen, keiner der Autoren würde streiten für die Judenmission. Auch Kardinal Lehmann, der in einer gewissen Vorsicht sich an diesem Band beteiligt hat, hat jedenfalls die These vertreten, jedenfalls gibt es keine institutionalisierte Judenmission von Seiten der Kirche. Wir sind natürlich im Gesprächskreis etwas weitergegangen. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, wie ich schon eingangs gesagt habe, weil man nicht wirklich auf Augenhöhe ein offenes Gespräch über das, was uns betrifft und uns Christen betrifft, der Glaube an Jesus, den Christus. Und einen Juden betrifft der Glaube an Gott ohne den Glauben an Jesus als den Christus. Wir wissen natürlich, dass Jesus in irgendeiner Weise gelebt hat. Wer will das heute noch bestreiten, nach all den historischen Forschungen? Das ist auch mal bestritten worden. Wenn man darüber spricht und das respektiert, dass in einem so zentralen Punkt eine nicht zu überwindende Differenz besteht, ist immer die nächste Reaktion die Gefahr, den anderen auf die eigene Seite rüberzuziehen, schlimmstenfalls mit Gewalt, mit institutioneller Gewalt oder manchmal auch mit physischer Gewalt. Das alles ist geschehen. Die Christenheit hat hier wirklich nicht nur Lob zu verdient, aber das alles darf nicht mehr geschehen. Und zwar nicht nur wegen der Shoah, die wir hinter uns haben, hinter uns in Anführungszeichen, sondern weil wir im Glauben an die Treue Gottes wirklich auf gemeinsamem Boden stehen. Ich fürchte, dass also mit dieser sehr breiten Diskussion noch nicht alle Probleme gelöst sind. Wir werden aber dranbleiben. Wir werden versuchen, der Sache nach wie vor Gewicht zu geben. Und ich komme zum letzten Punkt. Die Zeit ist gut überschritten schon. Ein optimistischer Ausblick. Das kann ich relativ kurz machen. Der jüdisch-christliche Dialog der Gegenwart kann dazu beitragen, dass Juden und Christen im Lobpreis der unbeirrbaren Treue Gottes je auf ihre Weise und aus dem Reichtum ihrer jeweiligen eigenen Tradition miteinander wetteifern. Also ein Autor hat geschrieben, das jüdisch-christliche Verhältnis ist kompetitiv, ist ein Streitverhältnis, ist ein Wetteifern. Nach Römer 8,22 bekennt die Christenheit, dass in Jesus Christus das Heil angekommen ist, allerdings nur in der Gestalt der Hoffnung. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach historische Lastwagen anführen können, wo alle Beweise drauf liegen. Wir stehen dafür. Wir sind davon überzeugt. Aber wir haben auch dafür zu stehen. Das heißt, Paulus schreibt, eine Hoffnung, die schon erfüllt ist, ist keine Hoffnung mehr. Sondern die Hoffnung blickt voraus, lässt sich ein, vertraut auf das, was von Gott kommt oder auch was auf die Geschichte, in der Geschichte auf uns zukommt. Wir kennen nicht, ich habe ja damit begonnen, was in 10 Jahren in Europa oder auch im Mittelmeerraum alles sein kann. Wir kennen es nicht. Wir können nur hoffen, dass Gott zu uns steht und in diesem Fall zu Juden und Christen und zur Menschheit. Wenn beide, Juden und Christen, das Erbarmen Gottes zusammenschließt, so sind Kirche und Judentum in exzeptioneller Weise, und zwar offenbarungsmäßig, einander zugeordnet. Ich habe nie verstanden, wenn unsere jüdischen Gesprächspartner wiederholt gesagt haben, also auch Kollege Ludwig Ehrlich hat das immer wieder gesagt, wir verstehen gut, ihr braucht uns, weil ihr von uns herkommt. Aber wir brauchen euch nicht. Wir wären auch das, wenn es euch nicht gäbe. Die neuere Forschung ist hier viel vorsichtiger. Sie weiß genau, es gäbe das Judentum der 2000 Jahre und das Judentum von heute nicht in der Weise, wenn es nicht das Christentum gäbe. Es gab immer Zeiten großen Austausches und ich bin sehr froh, in einer Zeit zu leben, wo dieser Austausch zunimmt. Als nun durch den Rücktritt Papst Benedikts überraschenderweise eine neue Wahl für eine Nachfolge auf dem Stuhl Petri anstand, war die Spannung für mich jedenfalls groß, auf welchen Kontinent und auf welche Person die Wahl fallen würde. Das Ergebnis ist allseits bekannt und meine Frage war, wie wird dieser neue Papst zur Frage Judentum und Christentum stehen? Und meine erste wirkliche Überraschung, dass er seit Jahren in Buenos Aires mit einem der führenden Juden, ja, fast befreundet, würde ich sagen, jedenfalls in einem Dialog gestanden hat und diesen Dialog auch veröffentlicht hat. Und von daher kann man wirklich annehmen, dass hier auch der neue Papst etwas mitbringt, was das Verhältnis von Juden und Christen noch intensiver zusammenführt, sodass auch die Irritationen, die im Pontifikat von Josef Ratzinger Benedikt im 16. entstanden sind, überwunden werden. Über Himmel und Erde geht dieser Dialog zwischen dem Rabbiner Skorka und Bergoglio, dem jetzigen Papst Franziskus, versammelt tiefgreifende Gespräche über theologische und auch irdische Fragen. Hier kommen die grundlegenden Gedanken des Papstes über so unterschiedliche Themen wie Gott, wie Fundamentalismus, wie Atheismus, wie Tod, Holocaust, Homosexualität, Geld, Kapitalismus, Globalisierung und so weiter zum Ausdruck. Wir können aber mit dem neuen Pontifikat, so ist meine Hoffnung, bezüglich des jüdisch-christlichen Dialogs mit Zuversicht in die kommenden Jahre gehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.